parat? Seid ihr auch parat für das neue Thema, das auf diesem Thema aufbaut, das ich aber letztes Mal euch schon darüber erzählt habe, das aber auch auf dem Thema aufbaut, das Daniel heute Morgen uns zur Einstimmung gesagt hat. Wir sollen die Lasten des anderen tragen. Und es ist ein anderes Bild, eigentlich, als ich dann gebraucht habe, ein anderes Bild, das wir heute noch nehmen wollen, für genau das Gleiche aussagen. Du bist ein Teil von etwas Grösserem, das haben wir hier zusammen herausgefunden. Wir sind Teil von etwas Grösserem und wenn wir ein Teil sind von etwas Grösserem, haben wir auch eine Idee oder es besteht eine Idee, was wir für einen Teil sollen sein. Welchen Teil, was wir so ausfüllen. Es besteht eine Idee von etwas Grösserem, wo jemand außerhalb ist von uns, der uns geschaffen hat, als Teil zu sein von etwas Grösserem. Und ich habe letztes Mal erzählt, eben, wir sollen ein Teil sein vom Tempo von Gott. Wir sind ein Teil vom Tempo von Gott. Und mit dem Vers aus dem 1. Petrus 2,5, wo ich uns alle letztes Mal probiert habe, zu ermutigen, zu ermuntern, als ein lebender Stein zu sein, also nicht einfach so ein Zementstein, der einfach seine Form hat und seine Größe, jeder gewisse kleine Toleranz hat, aber einfach jeder genau gleich ist wie der andere, sollen wir eben lebende Bausteine sein, in einem lebenden Tempo, in einem lebenden Haus, das Gott baut. Und wie der Daniel am Morgen so schön gesagt hat, wir sind herausgefordert, dass wir den anderen helfen, Lasten tragen. Du musst dir vorstellen, wenn du als ein Stein eingebaut bist in einem Tempo, da gibt es eben unten dran und oben dran und links und rechts neben dran gibt es Leute. Und wenn du einfach für dich allein dein Ego-Türchen machst, so funktioniert es nicht. Also jeder, der eingefügt ist in diesem Tempo, ist verbunden mit den anderen und ist automatisch ein Teil auch von den anderen. Und darum sind wir herausgefordert, jeder ein Baustein zu sein von diesem Tempo. Und ich möchte heute noch ein bisschen persönlicher werden und fragen, was gehört jetzt zu so einem Baustein? Was zeichnet ein Baustein aus? Wenn wir so einen Zementstein nehmen, dann können wir ganz genau analysieren, wie viel Zement, wie viel Kalk, wie viel Sand ist da drin, wie viel Luft hat es da drin eingeschlossen. Und genau alle Massen können wir genau messen. Aber wie ist das mit dir? Kann man die auch messen? Baustein? Wie gross ein Baustein bist du? Mal auf. Meter 74 mit dem Absatz. Man kann auch ein bisschen bescheissen, oder? Sieht man ein bisschen grösser aus, als man ist. So, wie gross bist du?
Bist du der
grösste
Baustein oder der kleine Baustein? Ich bin ein bisschen kleiner, 66,
ein bisschen weniger Absatz. Wie messen wir Bausteine im Reich von Gott? Ich glaube, es ist nicht so gedacht, oder? Dass man hat, gewisse Leute haben einen gewissen Vorsprung. Da sage ich, ja gut, der Daniel, das bringst du auf einen Maßstab 1,90 oder so. Ja, wer bringt mehr? So unser grösster Baustein heute Morgen. Wenn man die Länge misst, wenn man die Breite misst, hat es vielleicht andere. Aber wie, oder hast du dir schon überlegt, wenn Gott dich anschaut, was sieht er eigentlich? Aufgrund von was wird er mal dich anschauen und sagen, hast du deine Hausaufgaben erfüllt in der Zeit, die du auf der Erde hast? Die Bibel gibt uns hier ein paar herausfordernde Hinweise. Zu so einem Baustein gehört zum Beispiel schnell im Hören, langsam im Reden. Gehört zum Beispiel die Zunge im Zaum halten. Wollen wir noch eins messen? Zornig sein ohne Zündigen, das wäre allein so eine Predigt wert. Was heisst das eigentlich? Also ich darf zornig sein, aber ich soll dabei nicht zündigen. Herausfordernd. Ein Leben in Freiheit, gehört zu so einem Baustein. Wir sind zur Freiheit gerufen. Die Wahrheit wird frei machen. Bist du frei? Kann ich deine Freiheit messen? Wie viel Freiheit bringst du? Geht 5 Meter. Oder wir sollen uns vom gottlosen Treiben von dieser Welt nicht beschmutzen, also nicht anstecken von unguten Sachen.
Black Friday.
Oder noch ein letzter Punkt, den ich rausgenommen habe aus einer Palette. Es sind nicht alle, es sind nicht abschliessend. Also wenn ihr das schon erfüllt habt, dann sucht weiter. Wie könnt ihr zu einem besseren Baustein werden? Frei von Bitterkeit, Zorn, Neid und ohne Lügen. Das sind alles Bibelverse, die uns sagen, eigentlich, was uns so auszeichnen. Ist es jemandem langweilig, wenn man das liest? Jemand, der sagt, kann ich hinter allem ein Gutzeichen machen? Brauchst du eine neue Herausforderung oder lenkt er das hier? Und sagen, wie denkst du, was Gott über dich denkt? Wo stehst du an in deinem Alltag, wo du sagst, hier müsste vielleicht noch ein bisschen viel geschliffen werden an mir? So, vielleicht müsste noch eine Ecke abgesagt werden, eventuell, ich weiß es nicht. Also die Frage, die mich beschäftigt hat, ist ja, wie können wir denn überhaupt dorthin kommen? Und eben, es geht nicht um eine Selbstoptimierung, es geht nicht darum, dass ich aus mir heraus das Beste mache, sondern immer in diesem Bild von einer tragen des anderen Last, wie wir heute Morgen gehört haben, oder als ein Stein in einem Tempo eingefügt von Gott. Als in einem heiligen Tempo, ein heiliger Stein sein, eingefügt. Alles klar? Für mich ist so immer eine von diesen grossen Herausforderungen in all diesen Fragen, die ich habe, was bedeutet das eigentlich fürs Leben? So, wie hat es Jesus gemacht? Wie hat Jesus gelebt als ein Baustein? Und wir sind in einer Zeit, in der wir uns schon gleich daran erinnern, Geschäfte machen das ja schon lange, aber wir müssen uns schon gleich daran erinnern, in der Adventszeit, er kommt und wie kommt er in die Welt hinein. Die Menschen erwarten, dass ein König kommt. Dass ein König kommt, dass ein Richter kommt, dass einer kommt, der endlich den Bösen zeigt, was durchgeht. Und wie kommt er? Er kommt als hilflos, als ausgeliefert, als kleines Geschöpf. Und wenn du den Weg von Jesus verstehen willst, glaube ich, müssen wir schon Weihnachten noch lernen verstehen. Bevor wir den Ostern, wo das grösste christliche Fest ist, verstehen, oder? Weihnachten verstehen, was heisst Weihnachten verstehen? Und Weihnachten verstehen heisst eben vielleicht auch verstehen, dass er anders kommt, als du denkst. Dass Jesus einen anderen Weg geht, als du vielleicht als Mensch würdest gehen, als du in deinem Denken würdest gehen. Und er kommt und zuerst, was er macht, er liefert sich einfach uns mal aus. Er kommt als Baby in deine Arme. Der Höchste von den Allerhöchsten. Kommt ausgeliefert als Baby und liegt in deine Arme. Wenn wir das verstehen, wenn wir das irgendwo einordnen können, dann glaube ich, dann können wir langsam entdecken, was Liebe heisst. Dass Gott sein Liebste dir anvertraut, im Wissen, was wird passieren mit dir. Im Wissen, was wir Menschen machen mit Jesus in den letzten über 2000 Jahren. Und er macht es trotzdem. Und wir sehen das ja noch bei anderen Menschen auch, was er ihnen anvertraut. Aber ich glaube, wenn wir diese Weihnachten das lernen verstehen, was Liebe heisst. Und Liebe heisst, dass sich anvertrauen, im Wissen, wir machen nicht das Beste daraus. Im Wissen, wir werden ein Kreuz nageln. Das ist wirklich stolz, was sich darüber ausgedacht haben. Was sie später abgeschafft haben, weil sie gefunden haben, es ist doch ein bisschen zu brutal, Menschen so zu bringen. Oder? Das ist der Weg, den wir gehen mit dem Jesus. Und was lernen wir von dem Jesus? Wir können ja fragen, ja, was zeichnet ihn aus? Wenn wir die Liste, die ich da vorhin aufgehört habe, was zeichnet ihn aus? Können wir lernen von ihm, was es heisst, zornig sein ohne zu sündigen? Können wir lernen bei ihm, was heisst, wir sollen schnell sein im Hören und ein bisschen weniger schnell im Reden? Können wir lernen bei ihm, was es heisst, wenn wir so aufeinander zugehen können und lieben, können wir das lernen bei ihm? Ja, wenn nicht bei ihm, bei wem denn? Wenn nicht bei ihm, bei wem denn? Wie lebt er? Beziehungen. Und wie lebt Jesus? Beziehungen ohne Bedingungen zu stellen. Noch ein Beispiel, wir sehen, das Muster wiederholt sich ja noch einmal. Gott vertraut uns den Sohn an und Jesus ruft die Menschen in seine Nachfolge und das sind nicht die Besten gewesen. Und er hat ausgelesen, oder? Seid ihr mit mir einig? Die 12, die er hat ausgelesen, das sind nicht die Supermans gesehen von dieser Zeit. Und wenn wir die Geschichte anschauen mit ihnen, dort ist einer dabei, der ihm gerade ins Gesicht sagt, und ich werde nie von dir weggehen. Und Jesus sagt ihm, noch heute Nacht wirst du dreimal sagen, du kennst mich nicht. Ich sicher nicht, oder? Und was macht Jesus mit ihm? Er sagt, weißt du was, Gang heim, kann dich nicht brauchen. Ich nehme einen besseren. Solche wie dich kann man nicht brauchen. Einer, der in der gleichen Nacht dreimal sagt, er kennt mich nicht. Und dann, wenn ich dich, genau dann, wenn ich dich so gebraucht hätte, oder? Sagst du, was ist das für einer? Wie würdest du umgehen mit deinen Mitarbeitern in deiner Firma? Wie würdest du umgehen mit dort, wo du zusammenarbeiten sollst? Und dann sagt genau dann, wenn es darum geht, für so eine Sache zu lüpfen wie heute Morgen, sagt, wer bist du überhaupt? Kennen die doch nicht. Mach doch das Zeug selber. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Wie würdest du reagieren? Können wir bei Jesus lernen, wie er reagiert und liebt ohne Bedingungen? Noch ein anderes Beispiel, das etwas noch mehr verdeutlicht. Jesus ist unterwegs und er hat Durst. Die Jünger gehen etwas zu trinken, zu essen holen in die Stadt. Und er ist bei einem Brunnen und bei diesem Brunnen ist eine Frau. Und er ist noch ein Samariterin. Und ich glaube, wir können uns das heute gar nicht vorstellen, was das heisst. Also, du kannst dir vorstellen, vielleicht, dort ist jemand, der hoch ansteckende Krankheit hat, wo kein Mensch hergehen würde. Und Jesus geht zu dieser Frau, was ein Mann nicht macht, zu einer Frau gehen, öffentlich, was ein Jude nicht macht, zu einem Samariter gehen, öffentlich. Das ist ein No-Go, das ist ein absolutes No-Go. Und Jesus macht es und er spricht sie an. Und er spricht sie an wie? Mit dem Finger drauf zeigen und sagt, was bist du für eine Frau? Jesus geht und holt sich etwas ab. Etwas, was sie machen kann. Und sagt, gib mir einen Schluck Wasser. Also er überfordert sie nicht so dermassen, wie wir uns vielleicht manchmal überfordern. Ein Schluck Wasser, der Brunnen ist da. Also, es braucht keine Zauberei. Der Kessel ist da und der Brunnen ist da. Und aus dem entwickelt sich eine Geschichte, wo wir sehen, Schritt für Schritt, wie Jesus die Frau fährt in seinen Gedanken rein und wie er zum Thema, das die Frau zutiefst beschäftigt, wie man sie dort herführt, dass sie kann sagen, was das Problem ist. Nicht er, er hat es schon lange erkannt. Sie kann sagen, was ihr Problem ist. Ihr Problem ist nämlich, ich habe gar keinen Mann. Ich habe zwar 5 gehabt, aber ich habe keinen gehabt. Also, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für eine Frust, was für eine Enttäuschung in so einem Leben innen ist. Und Jesus, was macht er? Er hockt zu dieser Frau her und hilft ihr, herzuschauen. Hilft ihr, das können, sogar zu formulieren, was ihr Problem ist? Kennst du dein Problem? Und wird Jesus dich abholen heute Morgen? Wird Jesus dich ansprechen, dass du kannst formulieren kannst, was du eigentlich leidest? Spürst du überhaupt das Leiden in dir drin? Und weißt du, wo der Schuh drückt bei dir? Und ich sehe hier, Jesus hat keine Berührungsängste. Jesus macht klare Ansagen. Und auch wenn er nicht gerade so viel mit der Tür ins Haus hineingeht, er geht einen Weg, wo die Frau darf zu sich lernen stehen. Und wo die Frau darf jemanden haben, der gegenüber ist, wo nicht einfach ein Urteil kommt, was bist du für eine? Im Wissen, was sie zu verstecken hat. Im Wissen, wie es ihr geht. Und er hockt mit ihr auf den Brunnenrand. Wenn wir das verstehen, echt verstehen, nicht nur, ja, die Geschichte, oder du kennst die Bildchen, wir kennen die noch von den Flanell-Bildchen vor etwa 50 Jahren, wo wir den Brunnen sehen, die Frau, dann kann man schön her und weg tun, und die Geschnitte, die gehen weiter, oder? Tolle Geschichte, oder? Aber verstehen, was da drinnen steckt, verstehen, was in dieser Begegnung drinnen steckt, was in dieser Frau abgeht. Ich glaube, wenn wir das lernen verstehen, dann stehen wir anders auf nachher. Und weil das nicht so einfach ist, soll ich euch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen heute Morgen. Ich sehe die Beziehung heute Morgen. Das eine ist, dass es so ein Überthema ist, ein Leid sein. letztes Mal über die Handlungsfähigkeit vom Erwachsenwerden. Und heute wird der Fokus auf die Emotionen. Lernen, unsere Emotionen zu verstehen. Mit dem Ziel, emotionell erwachsen zu werden. Also wieder etwas, das man messen kann, oder? Deine Emotionalität messen. Und ich werde euch heute Morgen einen Weg zeigen, wo das möglich ist, mit unseren Emotionen klar zu kommen und für uns, jeder für sich, wir können heranschauen und sagen, wo stehe ich eigentlich? Wie erwachsen bin ich emotionell? Ich weiss, dass es vielleicht für einen Sonntagmorgen würde man vielleicht eher erwarten, die Geistlichkeit zu messen. Und so fragen, wie viel betest du, wie viel tust du Bibel lesen, wie viele Gebetserhörungen hast du schon erlebt und wie viel willst du noch erleben? So, mehr so den spirituellen Rahmen abstecken. Und ich will den nicht verloren heute. Der ist da. Aber der Fokus auf etwas noch Menschliches zu haben, als auf dem, wie können dich zu fragen, wie geistlicher Mensch bist du, sondern wie emotionell bist du erwachsen. Wirklich auch als Baustein, als lebender Baustein können eingegliedert sein. Und für das müssen wir ja zuerst überhaupt in unsere Gefühlswelt hineinschauen. Und aus grosser Erfahrung heraus weiss ich, dass wir Männer hier ein bisschen handicapierter sind als Frauen, in unsere Gefühlswelt hineinzuschauen. Also wenn ich Männer frage, wie geht es dir, dann heisst es gut oder schlecht und nachher ist das schon fast erledigt. Und wenn ich dann frage, ja, gibt es noch eine Zwischenform, dann sagt ja, das ist gerade der Übergang eigentlich zwischen gut und schlecht. So, aber das kann man nicht messen, das ist nicht so fassbar. Und die Frauen haben in der Regel ein bisschen mehr Tools und können ein bisschen ausführlicher sagen, was ihr Gefühlswelt abgeht. Aber auch muss immer erleben, dass man in unserer Kultur, dass das nicht so etwas ist, wo man so zur Show dreht. Und in unserer Kultur nicht so etwas ist, wo man vielleicht in der Skala innen kann sagen. Also wenn ich dich frage, wie geht es dir heute in der Skala von 1 bis 10, was würdest du für eine Zahl sagen, was würde die Zahl bedeuten? Das wäre schon ein ziemlicher Moment, wo wir müssten mit uns quasi auseinandersetzen und wirklich in die Tiefe gehen. Aber für die, die nicht so gewohnt sind, über Gefühle zu reden, habe ich hier so eine Liste von Grundgefühlen, die die Menschen haben. Das ist nur eine kleine Liste. Also wenn ihr googelt, ihr findet Listen über Gefühle, die über 300 Gefühle beschreiben. Ich weiss nicht, wie fein deine Skala ist, wo du Gefühle beschreiben kannst. Aber wenn du schon nur schaffst, die 2, 4, 6, 8 Grundgefühle, können wir sagen, zu jedem von diesen Gefühlen eine Stellung nehmen, wie geht es mir jetzt? Wie geht es mir in Bezug auf Ärger, Wut? Wie geht es mir in Bezug auf Angst? Wie geht es mir in Bezug auf Ekel, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit oder Überraschung? So als eine mögliche Liste von Grundgefühlen, die du kennst. Keine Frage, die kennst du, aber kannst du dir noch einen Namen geben, wenn du sie hast? Sagst du, mir geht es nicht so gut, weil du vielleicht Angst hast? Sagst du, mir geht es nicht so gut, weil du einfach wütig bist? Sagst du, mir geht es nicht so gut, weil du dich schämst über etwas? Oder sagen, mir geht es eigentlich gut, aber ich schäme mich wegen dem. Mir geht es gut, aber ich habe Angst vor. Und das meine ich, lernen differenzieren und einen erwachsenen Menschen lernen. Und in unserer Kultur ist das etwas, was man nicht so lernt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir lebende Bausteine sein wollen, und da bin ich fest überzeugt, wenn wir wirklich unser Potenzial schöpfen, dann gehört das einfach dazu. Dann ist es nicht gemacht mit Geistlichkeit, sondern Gott hat uns Menschen geschaffen und er hat uns die Palette von Gefühlen gegeben. Und wieso hat er uns die gegeben? Für uns das Leben schwer zu machen? Er hat uns die gegeben, weil es eben ein Gott ist von noch mehr Möglichkeiten. Wieso macht der Gott Schneeflöckchen und Käse gleich wie die anderen? Die könnten ja viereckig sein, könnten viel besser biegeln, oder? Es wäre viel einfacher, Schneemann zu bauen. Das wäre kein lebender Baustein. Und darum ist jeder Mensch von uns anders und jeder muss bei sich lernen heranschauen, für dass er sich besser lernt, verstehen, für dass er besser eingefügt werden kann im Ganzen. Das ist das Ziel. Und es geht, noch, es geht nicht um Selbstoptimierung, wenn wir jetzt schon nicht weitergehen. Und es geht nicht darum, bei den anderen herzuschauen und zu sagen, was sie nicht gut können. Sondern es geht darum, herzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich meins. Was ist eigentlich meins? Schöpfst du dein Potenzial, wenn du in deine Emotionen hineinschaust? Oder bist du dort noch so ein bisschen oberflächlich? Oder bist du dort noch so ein bisschen betonartig? Wie gehst du um mit deinen Emotionen? Die Frage ist überhaupt, wie sind die messbar? So. Und wir müssen wissen, eigentlich, dass Gefühl so etwas Persönliches ist. Ihr seht das immer wieder mit Leuten reden über Angst. Ich nehme ein Beispiel von der Angst. Oder? Wenn mal so ein Terroranschlag war, wie der vielleicht zu Paris war, so, und man die Leute fragt, wie es ihnen geht, dann merkt man, den Leuten geht es eigentlich schon gut, aber die Angst vor dem Terror ist die grösste Angst, wenn gerade so etwas in deiner unmittelbaren Nähe passiert ist. Und dann die Leute, die überlegen sich nicht mehr, dass viel mehr Leute sterben, weil sie rauchen, dass viel mehr Leute sterben, weil sie Drogen nehmen, dass viel mehr Leute sterben, weil sie Alkoholprobleme haben. Das ist in dem Moment ist das weg. Es wird überlagert von einer Angst. Und so funktionieren wir Menschen. Und darum musst du wie bei dir her schauen, was ist das Gefühl, das überlagert, oder vielleicht anders überlagert. Hast du mehr Angst vor einem Terroranschlag als Angst, wenn du über die Straße gehst? Es werden mehr Leute überfahren, als ein Terroranschlag ums Leben kommen. Aber wer von euch hat mehr Angst über die Straße als vor einem Terroranschlag? Wer von euch hat mehr Angst, durch das Rauchen zu sterben, als vor einem Terroranschlag? Wir merken, dass plötzlich Gefühle aussen beeinflusst werden können. Und wir müssen für uns heranschauen, was macht mich eigentlich aus. Lernen, spüren in meine Gefühle hinein. Und hier habe ich zwei Modelle, die ich euch geben möchte. Das erste gerade mit einem Beispiel nachher auch. Es geht das, was hier drauf hat. Die Frage ist, was denkst du über dich und was denkst du über den anderen? Und wenn wir mit unserer Gefühlswelt klarkommen, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen und benennen können, dann kann ich eben sagen, weißt du, das ist nicht gut in meinem Leben. Ich habe Angst oder ich habe Scham oder ich habe irgendetwas ekelt mich. So. Und dann reden wir zusammen über das und ich kann einfach sagen, mir geht es nicht gut oder dir geht es nicht gut. Du löst bei mir etwas aus, was nicht gut ist. Oder ich löse bei dir etwas aus, was nicht gut ist. Sondern wir können beide sagen, eigentlich, das ist mit diesem Plus, den ich hier habe. Wir wissen beide, wer wir sind. Und wir wissen beide, dass wir nicht perfekt sind. Wir wissen beide, dass wir Ecken und Kanten haben, aber die noch ein bisschen geschliffen werden. Aber es ist gut. Ich kann das annehmen, wie es ist. Und annehmen, wie es ist, heisst nicht, ich bin perfekt und ich bleibe, wie ich bin. Nein, annehmen heisst, ich kann mich heute annehmen, wie ich bin. Und ich kann lernen leben mit dem, was ich heute kann. Und wenn ich das nicht kann, dann komme ich in ein Minus. Und wenn ich in einem Minus bin und du in einem Plus, dann wird ich abhängig. Weil du bist der Gute und ich bin der Schlecht. Ich mache mich schlecht. Oder ich mache dich gut und es ist immer ein Gefälle zwischen uns. Also meine Gefühle können nicht gut sein, weil ich bin ja nicht gut. Aber ich kann es natürlich umkehren und das ist noch das Gäbigere. Ich kann ja sagen, ich wäre eigentlich schon recht, wenn die anderen nicht so blöd wären. Wenn die nicht so dumm würden tun. Und du kannst das in deiner engsten Beziehung kannst das anschauen und du kannst das in jeder Beziehung, die du lebst, anschauen, dass wir eigentlich so schnell hier im Werten sind und im Urteilen sind. Nimm euch ein Beispiel von heute Morgen, für das zu verstehen zu machen. Daniel macht Begrüßung heute Morgen. Ich zünde Kerzen an nebendran. Und Daniel sagt mir, mich stört es, dass du Kerzen anzündest hier nebendran. Was kann ich denken über Daniel? Er ist mega empfindlich. Also, der ist doch... Hä? Ich drücke ihn hier ab und sage, so empfindlich, also wegen einem Kerzen, oder? Meint er? Und da habe ich jene Argumente. Ich könnte euch eine ganze Liste von Argumenten geben, was er für einen ist. Ich bin ja gut. Also, ein Kerzen ist ja keine Sache, oder? Und ich finde so schnell die Argumente, um zu sagen, wie doof er ist und wie gut ich bin. Das ist natürlich nicht so bewusst. Aber genau das geht es, dass man das bewusst wird, dass wir heranschauen, oder? Und Daniel könnte genauso denken, das ist doch ein Doppel. Oder? Wieso zündet er jetzt? Das finde ich mir nicht so wichtig. Also, er könnte sich schlecht machen oder er könnte mich schlecht machen. Und wir sind genau in diesen Kreuzungen drin, weil wir immer müssen wissen, wer ist oben, wer ist unten, müssen wissen, wer ist gut und wer ist schlecht. Und wenn wir verstehen, dass es eben nicht um das geht, sondern dass wir lernen, zu sagen, ja, Ich kann heranschauen, wenn ich nicht dort verwünscht werde, auf diesem Fuß, kann ich heranschauen und sagen, ja, das stört ihn. Ob mir das stört oder nicht, ist doch keine Frage. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Stört ihn, also höre ich doch auf. Wo ist das Problem? Muss ich wegen dem mehr schlecht machen? Muss ich wegen dem ihn schlecht machen? Es kann auch eine Sache sein. Zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Seht mir jemanden morgen, immer wenn ihr Kaffeemaschine beleuchtet, etwas auf, entweder ist das Wasser leer, oder der Kaffee ist leer, oder der Tester ist voll, oder irgendetwas. Also, ich bin auch schlecht, oder? Ich habe einen schlechten Einfluss auf die Kaffeemaschine. Es war eine Kaffeemaschine, wenn wir schlecht machen. Oder? Und wir sind so schnell in diesem Denken. Und ich kann nicht mehr sachlich denken, wenn ich im Minus bin. Es geht einfach nicht mehr. Wir funktionieren nicht mehr so. Wir können nicht mehr sachlich denken, wie der Hunger ist. Von außen kannst du sagen, du kannst Strichli machen, du weißt einfach, nach 25 Kaffee ist einfach die Schublade voll. Und nach 25 Kaffee ist das Wasser leer. Und nach 25 Kaffee ist die Bohnen leer. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Das hat nichts mit dem zu tun, was drückt. Das ist nämlich, die Kaffeemaschine ist die blöd. Also, haben wir wieder das Sündenbock, oder? Du musst eine neue Kaffeemaschine haben. Weil wir in unserem Denken sind, weil wir nicht erwachsen sind. Weil wir emotionell nicht erwachsen sind. Wir sind emotionell nicht mündig, wenn wir so funktionieren. Bist du emotionell erwachsen? Darf ich messen? Und ich habe im Buch von Scacero, wo schreibt Glaubensreisen und Seelenzwerge, habe ich so eine Skala gefunden und ich finde die wirklich genial. Und die werde ich euch jetzt noch verklickern. Und zwar beschreibt er, wie funktioniert ein emotioneller Säugling, Kind, Jugendliche und Erwachsene. Und ich darf euch die Liste zeigen und gebe mir das dann auf Papier ab, wo ihr könnt ihr nachvollziehen und jedes für sich, bitte nicht für einen anderen, sondern für die überlegen, wo kennst du Sachen, wenn du echt und ehrlich heranschaust. Wo kommen dir Sachen entgegen? Und auch nicht im Sinn von einer Bewertung, ich bin nur ein Säugling, sondern sagen, wenn du merkst, dass du in gewissen Momenten, in gewissen Situationen emotionell ein Säugling bist, dann weißt du, was du arbeitest nächste Woche. Dann nimmst du das Fernrohr und schaust auf diesen Teil her. Sagst, wie schaffe ich es, dass ich nächste Woche nicht mehr einfach so in ein Minus runterfalle? In dieser Situation, mit dieser Person, wie schaffe ich es, dass ich nächste Woche kann sagen, okay, hier habe ich etwas, was ich noch nicht so gut kann. Hier die etwas lernen, hier die mich weiterentwickeln. Parat? Verteilen wir euch. Schaut ihr könnt, gerade. Einmal umdrehen, es noch gar nicht aufblättern. Einfach die Rückseite nehmen von dem. Und ihr könnt euch die Liste geben, was schreibe. Also eben die Rückseite und dann, wo die emotionellen Entwicklungsstufe drauf sind, ohne mit euch durchzuhalten. Wenn du in deine emotionelle Welt hineinschaust, und der Säugling, und bei einem Säugling ist das völlig normal, dass er erwartet, dass andere für ihn sorgen. Bei einem Säugling ist es normal, dass er erwartet, dass er die richtige Temperatur und die richtige Menge überkommt von seiner Nahrung. Er kann erwarten, dass sie im Zwingel gewechselt werden. Das ist normal. Für eine erwachsene Person ist das nicht mehr so normal. Bei einem Säugling sieht man auch, der kann sich eigentlich nur schwer auf die Welt der anderen einlassen. Der ist noch so auf sich fokussiert. Der muss noch lernen, das Überleben, das eigene Überleben zu sichern. Darum ist es ihm eigentlich gleich, wie es den anderen geht. Also der Säugling fragt nicht, Mami, willst du gerne schlafen heute Nacht? Also lohne ich dich schlafen, weil ich will, dass du morgen fit bist. Das interessiert den Säugling nicht. Der rennt die Nacht und sagt, ich will Milch, ich will Milch. Der Säugling, der braucht eigentlich sofort Befriedigung von seinen Bedürfnissen. Ein Säugling kannst nicht sagen, du weißt was, jetzt soll ich noch schnell duschen und nachher gehen wir dann und in einer halben Stunde, drei, vier Stunden brauchst du deine Milch. Also, wenn du das überträgst auf dein Leben und sagst, Gott, ich habe hier ein Problem und ich will, dass du das Problem sofort löst, immer nicht warten, jetzt muss es sein, oder? Könnte sein, dass du dort noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hast und sagst, es geht nicht nur um mich und geht nicht nur darum, dass mein Bedürfnis jetzt sofort befriedigt wird, sondern vielleicht geht es um etwas anderes, vielleicht darf ich noch etwas lernen. Wo entdeckst du dich als emotionaler Säugling?